Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir berichten heute über winzige Organe, gezüchtet im Labor. In der Pharmaforschung werden solche Organoide schon länger eingesetzt, um die Wirkung von Medikamenten zu testen, bevor man sie an Tieren oder Menschen erprobt. Forscher der Universität Utrecht haben jetzt aber Organoide gezüchtet, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Offen gesprochen wurde das Feld langsam eng und da kamen wir eben drauf, dass die Schlangengiftdrüse ein sehr spannendes Organ ist von der Biologie, weil sie eben diese verschiedenen Giftstoffe produziert.
Wie die Forscher heute im Fachmagazin Cell berichten, können sie Schlangengifte inzwischen nur mit Zellkulturen im Labor herstellen. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir heute nach Japan, wo man eine der weltweit größten Anlagen betreibt, die das Treibhausgas Kohlendioxid aus dem Verkehr zieht und tief im Boden speichert. Und wir erklären, was ein rekonstruierter Kehlkopf aus dem 3D-Drucker über die Stimmlage eines ägyptischen Priesters verrät, der vor 3000 Jahren gestorben ist. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Rund 100.000 Menschen sterben weltweit jedes Jahr, weil sie einer giftigen Schlange zu nahe gekommen sind. Und noch viel mehr Betroffene verlieren durch den Biss von Giftnattern, Vipern und Co. einen Arm oder ein Bein. Weil diese Zahlen so alarmierend sind, gelten Schlangenbisse als vernachlässigte Tropenkrankheit. Und die Versuche, ihre Folgen einzudämmen, scheitern oft, weil die spezifischen Gegengifte, die im Ernstfall schnell verabreicht werden müssen, teuer sind oder vor Ort selten direkt verfügbar. Ein Fortschritt, über den Forscher aus Großbritannien und den Niederlanden heute im Fachmagazin Cell berichten, könnte allerdings bald Abhilfe schaffen. Die haben nämlich einen Weg gefunden, um Schlangengifte viel einfacher als bisher zu produzieren. Volkert Wildermuth berichtet.
Eine Puffotter schnaubt, eine Sandrasselotter schabt warnend ihre Schuppen aneinander. Alltag im Labor von Nick Casewell an der Universität im englischen Liverpool. Jeden Tag werden hier Schlangen gemolken, um ihr Gift zu gewinnen. Doch inzwischen gibt es noch eine zweite Quelle für Schlangengifte. Mini-Giftdrüsen aus der Zellkultur, sogenannte Organoide.
Organoide sind interessant für die Schlangengiftforschung, weil sie uns so viel Kontrolle ermöglichen.
Die Organoide hat der Schlangenforscher nicht selbst hergestellt. Diese Arbeit haben Zellkulturspezialisten vom Hubrecht-Institut der Universität Utrecht in den Niederlanden übernommen. Dort haben drei Doktoranden nach neuen Herausforderungen gesucht. Der Grund? Praktisch alle relevanten Organe von Mensch und Maus gibt es schon als Organoid, sagt Jens Puschhoff.
Offen gesprochen wurde das Feld langsam eng und da kamen wir eben drauf, dass die Schlangengiftdrüse ein sehr spannendes Organ ist von der Biologie, weil sie eben diese verschiedenen Giftstoffe produziert.
Ein Reptilienzoo in der Nähe lieferte Eier der südafrikanischen Korallenschlange. Die Doktoranden isolierten Zellen aus der embryonalen Giftdrüse und gaben sie erst einmal in das Standardmedium für menschliche Bauchspeicheldrüsenzellen. Die artfremden Wachstumsfaktoren veranlassten auch Schlangenzellen zur Teilung, zumindest wenn man die Temperatur im Brutschrank auf 32 Grad Celsius absenkt. Schlangen sind schließlich wechselwarm. Schon bald ließen sich die Schlangenzellen problemlos vermehren. Als die Forscher die Wachstumsfaktoren dann wieder entfernten, entwickelten sich die Zellen weiter. Aus kleinen Klumpen entstanden Hohlkugeln, eben Organoide. Und die hatten es in sich.
Dann sehen wir, dass die Wand dieser Organoide immer dicker wird, weil sich die Zellen mit Vesikeln füllen, die die Giftstoffe beinhalten. Und die Gifte sammeln sich im Inneren dieser Mini-Organe.
Sie gleichen chemisch den Giften der Schlange und sie zeigen auch biologische Wirkung in Form von Lähmungserscheinungen.
Wenn wir diese organoid-produzierten Gifte auf Muskelzellen gegeben haben, haben wir gesehen, dass sogenannte Calciumwellen gestoppt werden konnte. Und das kann man sich vorstellen, als wenn einen eine Schlange beißt und paralysiert.
Auch die Aktivität von Nervenzellen wird von den Giften aus der Zellkultur genauso beeinträchtigt wie vom Originalschlangengift. Das besteht im Übrigen nicht aus einem Toxin, sondern aus einer Mischung unterschiedlicher Gifte.
Das war eine der zentralen Erkenntnisse dieser Studie, dass es sehr spezialisierte Zelltypen in der Giftdrüse gibt. Für Familien von Giftstoffen spezialisierte Zellen. Und was wir mit den Organoiden zeigen konnten, ist, dass wir zwischen diesen Zelltypen hin und her wechseln können, je nachdem, welche Wachstumsfaktoren wir den Organoiden zur Verfügung stellen.
Das ist die Kontrolle, auf die es Schlangenforscher Nick Casewell ankommt. In seinem Labor experimentiert er inzwischen mit Organoiden aus den Giftdrüsen von 9 Schlangenarten.
Wir können die Organoide genetisch manipulieren. Wir können die Giftzellen verschiedener Schlangenarten vergleichen. So können wir im Detail untersuchen, welche Faktoren bestimmen, welche Toxine wann in der Giftdrüse gebildet werden. Und wie das die Giftmischung beeinflusst, mit der eine Schlange ihre Beute beißt oder einen Menschen.
Nick Casewell und Jens Puschhoff hoffen, dass die Organoide dabei helfen, gezielt neue Wirkstoffe für die Behandlung von Schlangenbissopfern zu entwickeln. Und darüber hinaus vielleicht auch für andere Krankheiten. Schon heute gibt es schließlich Medikamente, die niedrig dosierte Schlangentoxine enthalten, um etwa den Blutdruck zu senken oder Schmerzen zu lindern.
Schlangengifte lassen sich ab sofort auch mit Hilfe von Zellkulturen produzieren. Ein Beitrag von Volkhard Wildermuth war das. Und weil wir gerade zuletzt einen britischen Forscher gehört haben, hier gleich noch ein Hörtipp für Sonntag. In Wissenschaft im Brennpunkt fragt mein Kollege Uli Blumenthal dann nämlich, wie der nächste Woche nun definitiv startende Brexit die Wissenschaft im UK verändern wird und wie man sich dort darauf vorbereitet. Kleiner Vorgeschmack auf all die Fragen, die da im Raum stehen, schon mal jetzt.
In the event of a hard Brexit.
Wenn es zu einem harten Brexit kommt und ich mache ein Experiment, an dem mehrere Länder beteiligt sind, wie läuft das denn, wenn nicht geregelt ist, wie wir die Forschungsergebnisse miteinander austauschen? Wie kann ich ein medizinisches Instrument nach britischen Standards entwickeln, wenn ich nicht weiß, ob Europa die britischen Bestimmungen übernehmen wird und umgekehrt?
Weitere Fragen und Antworten zu den Folgen des Brexit für die Wissenschaft in Großbritannien am Sonntag um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Darunter versteht man Technologien, um das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft zu angeln und irgendwie unschädlich zu machen. Zum Beispiel, indem man es mit großem Druck tief in den Boden presst und sicherstellt, dass es möglichst lange dort bleibt. Selbst der Weltklimarat ist inzwischen der Auffassung, dass die Menschheit ihre Klimaziele kaum erreichen wird, ohne CCS im großen Stil einzusetzen. In Japan hat man deshalb vor einigen Jahren eins der weltweit größten und teuersten Experimente dazu gestartet. Vor der Insel Hokkaido wurden inzwischen über 300.000 Tonnen CO2 unter den Meeresboden gepresst. Martin Fritz hat sich das mal vor Ort angeschaut.
Pazifikwellen schlagen an den Strand von Tomakomai, eine Stadt auf Japans Nordinsel Hokkaido. Direkt hinter dem Strand erhebt sich eine Industrieanlage wie aus der Zukunft mit 3 markanten, schlanken Metalltürmen im Zentrum. Im höchsten Turm wäscht eine Aminlösung das Kohlendioxid aus den Abgasen einer nahegelegenen Ölraffinerie. Dann verdichten die 3 mächtigsten Kompressoren von ganz Japan das Treibhausgas und drücken es über kilometerlange Rohre bis in mehrere tausend Meter Tiefe in den Untergrund vor der Küste, berichtet Ingenieur Daiji Tanase. Wir haben Bohrungen in den Untergrund gemacht und auf dem Meeresboden ein Kabel mit Sensoren verlegt. So beobachten wir, ob Kohlendioxid austritt. Viele der 170.000 Einwohner von Tomakomai arbeiten in Papier- und Chemiefabriken, einer Ölraffinerie und im Hafen. Die Stadt war daher eine logische Wahl für die erste große CCS-Versuchsanlage in Japan. CCS steht für Carbon Capture and Storage, das Einfangen und Speichern von Kohlendioxid. Das 260 Millionen Euro teure staatlich finanzierte Experiment erreichte kürzlich seine Zielmarke. In 3,5 Jahren hat die Anlage über 300.000 Tonnen Kohlendioxid abgeschieden und im Meeresboden gespeichert. Die Menge entspricht der Jahresemission von 75.000 Autos in Japan. Der Betreiber wertet das Projekt als Erfolg. Das Kohlendioxid habe sich mit geringem Risiko und zu akzeptablen Kosten im Untergrund speichern lassen. Wir können nun in viel größeren Dimensionen denken. Die Kapazität dieser Speicherstelle ist noch sehr groß. Daher überlegen wir jetzt, ob wir Kohlendioxid aus anderen Quellen hierher transportieren und im Untergrund versenken. Das sagt Präsident Shuichi Ishii von Japan CCS, einer Vereinigung von 35 Unternehmen der Öl- und Gasindustrie. Dank energiesparender Abscheidungstechnik von BASF und kostengünstiger Bohrungen für die Injektionsrohre von Land aus sanken die CCS-Kosten im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren um die Hälfte auf $30 je Tonne CO2. Steigt die Steuer auf Kohlendioxid darüber, ließe sich mit der Speicherung sogar Geld verdienen. Ishii zieht ein positives Fazit. Ich denke, Japan ist in Sachen CCS etwas aktiver als Deutschland. Aber noch ist die CO2-Speicherung nicht in unsere Energiepolitik integriert. Schließlich gibt es in Japan auch kritische Stimmen. Denn die extreme Komprimierung zwingt das Kohlendioxid in einen überkritischen Zustand. Es färbt sich rot ein, wird dicht wie eine Flüssigkeit, bleibt aber viskos wie ein Gas und leichter als Wasser. Bei der Injektion in den Meeresboden sammelt sich das CO2 als riesige Scheibe direkt unter der nächsten undurchlässigen Felsschicht. Das Salzwasser, das dabei aus den Gesteinsporen verdrängt wird, verursacht tektonische Spannungen. Der Seismologe Akira Ishii, emeritierter Professor der Universität Nagoya, ist daher besorgt. An allen Orten in Japan, in denen CCS probiert wurde, kam es zu Erdbeben. Ich warne daher davor, dass sich in Tomakomai eine Tragödie ereignen wird. Nach dem erfolgreichen Test steht Japan nun vor der schwierigen Entscheidung, ob es im Kampf gegen den Klimawandel als erstes Land damit beginnen soll, im großen Stil Kohlendioxid im Boden zu bunkern. Für die Politik wäre das verlockend. So könnte Japan vermeiden, wegen seiner großen Industrieproduktion und vielen Kohlekraftwerke an den Klimapranger gestellt zu werden. Als nächstes Projekt entsteht gerade ein Biomassekraftwerk mit CO2-Abscheidung. Der Betrieb ist ab 2023 geplant. Das Potenzial ist jedenfalls da. Die möglichen Lagerkapazitäten in Japan für CO2 schätzen Experten auf 146 Milliarden Tonnen, 100-mal mehr als die jährlichen Emissionen. Allein der Untergrund von Tomakomai könnte 300 Millionen Tonnen aufnehmen, 1000-mal so viel wie bei dem Versuchsprojekt.
Ein Beitrag von Martin Fritz aus Japan. Wenn man an Säugetiere denkt, die für Afrika typisch sind, dann fallen einem vermutlich als erstes Springböcke, Gnus, Giraffen oder Zebras ein. Doch eine der häufigsten Säugetierarten ist viel kleiner und viel mobiler. Es sind Flughunde mit einer Flügelspannweite bis zu 80 Zentimetern, die in großen Kolonien zusammenleben und täglich bis zu 100 Kilometer weit fliegen, immer auf der Suche nach reifen Früchten wie Datteln oder Mangos. Weil diese Flughunde wichtig für die Ökosysteme sind, teils aber auch gefährliche Krankheitserreger wie das Ebola-Virus übertragen, interessieren sich Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell schon länger für diese Tiere. Um neue Einsichten über ihre Wanderungsbewegung zu gewinnen, waren sie kürzlich in Sambia unterwegs. Thomas Denzel hat sie begleitet.
Es sind Millionen und sie sind nicht zu überhören. Keiner weiß, woher die Flughunde genau kommen und warum sie jedes Jahr für ein paar Wochen hier landen. Ausgerechnet in einem kleinen Wald im Kasanka-Nationalpark in Sambia. Es ist kurz nach 2 Uhr morgens. Ich bin mit Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie im Wald der Flughunde unterwegs. Die Forscher wollen das Rätsel der großen Wanderung lösen und dazu einige der Tiere einfangen. Wir schlagen uns durchs Gebüsch. Rund um uns ist es stockfinster. Nur ein paar Stirnlampen haben wir dabei. Wer sein Licht nicht braucht, schaltet es bitte aus, sagt Dina Dechmann, eine der Wissenschaftlerinnen. Sie will verhindern, dass die Flughunde die Falle schon beim Aufbau entdecken. Sie und ihr internationales Team spannen zwischen zwei Bäumen ein großes Netz auf. Es muss stehen, bevor die Tiere es im Tageslicht sehen können. Denn obwohl die Flughunde nachtaktiv sind, sehen auch sie bei Licht besser als im Dunkeln. Und Echoortung wie andere Fledertiere haben sie nicht. Sie zu fangen ist immens schwierig, erklärt mir Dina Dechmanns Kollege Martin Wikelski.
Also wir müssen das Netz jetzt immer vom Boden weghalten und dann die Fächer schön aufmachen, damit das oben ganz gerade hängt, damit die Fledermäuse das nicht sehen. Das heißt, absolute Ruhe, kein Licht.
Zwei Stunden warten wir im dunklen Wald. Dann haben wir Glück. Vier Tiere gehen ins Netz. Vorsichtig befreien die Wissenschaftler sie. Die Tiere haben tatsächlich hundeartige Gesichter mit großen Augen und eine Flügelspannweite von bis zu 80 cm. Nun packen die Forscher die Flughunde in kleine, weiche Stoffsäcke, die sie an einer Leine aufhängen. So sind die Tiere vor Verletzungen geschützt, bis die Wissenschaftler sie untersuchen. Zum ersten Mal wollen sie die Flugroute der Tiere verfolgen. Dazu bringen sie auf dem Rücken der Flughunde Sender an. Bisher, so sagt mir Dina Dechmann, gebe es nur Vermutungen, warum die Tiere sich jedes Jahr auf die große Reise machen.
Wenn die Regenzeit so über den Kontinent wandert, entstehen überall so lokale Explosionen von Früchten und wir vermuten, dass sie denen folgen.
Die Wissenschaftler werden von bewaffneten Wildhütern begleitet, zu ihrem Schutz. Denn jederzeit könnten Raubtiere oder aggressive Flusspferde auftauchen. Im Tarnanzug steht David Mubiana vor mir. Er ist einer der Ranger und macht den Job schon seit 30 Jahren. Und die Flughunde kommen jedes Jahr immer wieder hierher in den Kasanka Nationalpark, erklärt er mir. Nicht ein einziges Jahr lassen sie aus. Das zeigt uns, dass es für sie sehr schwierig wäre, eine neue Heimat zu finden. Doch die Heimat der Flughunde ist bedroht. Nur 500 auf 1000 Meter groß ist ihr Wald. Und Wilderer legen dort immer wieder Feuer. Weniger Bäume bedeuten mehr Gras. Und das lockt Antilopen an, die die Wilderer im offenen Land leichter jagen können. Die Wissenschaftler nehmen deshalb an, dass die Zahl der Flughunde seit Jahren abnimmt. Die Tiere aber sind wichtig für die Ausbreitung der Samen von Büschen und Bäumen. Die verbreiten sich nämlich über den Kot der Tiere übers ganze Land. Wenn die Flughunde verschwinden sollten, dann hätte das dramatische Folgen, erklärt mir Martin Wikelski.
Weil die jede Nacht wirklich zig Millionen Samen verbreiten und damit Bäume pflanzen. Und wenn das wegfallen würde, dann wäre eine unglaubliche Ökosystemdienstleistung verloren.
Inzwischen hat auch der letzte der eingefangenen Flughunde seinen Sender angeschnallt bekommen. Dina Dechmann drückt mir das Tier in die Hand. Ich soll es freilassen. Ich spüre die Kraft der Flügel. Und als ich meinen Griff löse, zögert der Flughund nur wenige Sekunden. Dann hebt er ab.
Flughunde in Sambia. Eine Reportage über die Gärtner Afrikas war das von Thomas Denzel. Seit gestern Abend macht eine etwas kuriose Meldung die Runde, die uns in der Redaktion durchaus auch zum Schmunzeln gebracht hat. Es geht um einen Priester aus dem alten Ägypten, der schon ewig tot ist, aber seine Stimme, die haben Forscher jetzt rekonstruiert, also zumindest ansatzweise, und das klingt dann so. Was da zu hören ist, wie die Wissenschaftler das gemacht haben und wozu, das verrät uns jetzt Lennart Pyritz in seiner ersten Meldung.
Wir haben ja gerade das Audio gehört. Es geht da also um einen einzigen Ton, der beruht auf dem rekonstruierten Vokaltrakt einer 3000 Jahre alten Mumie. Und zwar der des ägyptischen Priesters Nesyamun, die im Stadtmuseum von Leeds verwahrt wird. Mittels Computertomographie konnte ein britisches Forschungsteam zunächst zeigen, dass durch den Mumifizierungsprozess wesentliche Teile des Kehlkopfs und Halses erhalten geblieben sind und die prägen den individuell einzigartigen Klang einer Stimme. Die Wissenschaftler haben dann den Vokaltrakt vermessen und die Daten als Vorlage für ein gedrucktes 3D-Modell genutzt. Darin setzten sie einen künstlichen Kehlkopf ein, mit dem sie schließlich diesen Ton reproduziert haben.
Klingt ziemlich abgefahren. Wollen wir kurz noch mal hören, weil es so schön ist?
Die Autoren weisen im Fachmagazin Scientific Reports selbst darauf hin, dass dieser Ton keine Basis bietet, um fortlaufende Sprache zu erzeugen. Es sei vielmehr ein Konzeptnachweis. Im nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler aber ein Computermodell entwickeln, mit dem sich auf Grundlage des rekonstruierten Vokaltrakts dann vielleicht irgendwann auch Wörter erzeugen lassen.
Weiter mit den richtig wichtigen Meldungen vom Tage. Auch wer schillert, kann gut getarnt sein.
Auffällige Farben können im Tierreich Paarungspartner anlocken, ebenso wie Fressfeinde. Ein schillernder Körper kann dabei auch zur Tarnung dienen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Bristol im Fachmagazin Current Biology. Die Forschenden hatten unterschiedliche Käfermodelle auf Blätter im Wald gesetzt und die Attacken wildlebender Vögel protokolliert. Dabei zeigte sich, die Modelle aus Deckflügeln einer Prachtkäferart, die metallisch grün schillern, wurden seltener angeflogen als gleichgeformte, aber mattfarbene Käfermodelle in unterschiedlichen Farben. Das Schillern könnte sich im Lauf der Evolution ausgebildet haben, weil es die Insekten im natürlichen Muster aus Licht und Schatten für Vögel schlechter sichtbar macht.
Der Ausbruch des Vesuvs hat Hirngewebe eines Opfers zu Glas werden lassen.
Bei dem Vulkanausbruch vor fast 2000 Jahren starben vermutlich tausende Menschen am Golf von Neapel im heutigen Italien. Die Überreste der Körper, die in Pompeji und Herculaneum unter Lava und Asche gefunden wurden, beschäftigen Forschende bis heute. Bei einem der Todesopfer haben italienische Wissenschaftler jetzt eine besondere Entdeckung gemacht, von der sie im New England Journal of Medicine berichten. Demnach hat der schnelle und extreme Temperaturanstieg auf mehr als 500 Grad Celsius beim Ausbruch dazu geführt, dass sich Hirngewebe in amorphe, glasartige Strukturen umgebildet hat, winzige dunkelschimmernde Fragmente im Schädel. Bei speziellen Tests seien Eiweiße und Fettsäuren gefunden worden, die auf menschliche Hirnmasse und Haare am Kopf hindeuteten, so die Forscher.
Die Weltuntergangsuhr wurde vorgestellt.
Und zwar auf 100 Sekunden vor Mitternacht. Im vergangenen Jahr hatte sie noch auf 2 Minuten vor 12 gestanden. Die sogenannte Doomsday Clock zeigt an, wie nah die Menschheit aus Sicht des Berichtsblattes für Atomwissenschaftler der Selbstzerstörung ist. Als akute Bedrohung nannten die Wissenschaftler die Erderwärmung und eine Schwächung internationaler Atomabkommen. Gegründet wurde das Bulletin of the Atomic Scientists 1945 von US-Forschern, die am Bau der ersten Atombombe beteiligt waren.
In Nigeria ist das Lassa-Fieber ausgebrochen.
Seit Beginn des Jahres sind in Nigeria mindestens 24 Menschen an Lassa-Fieber gestorben. Insgesamt seien bis zum 19. Januar 163 Fälle der Viruserkrankung bestätigt worden, so das nigerianische Zentrum für Seuchenkontrolle. Es bestehen Sorgen, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Lassa-Fieber zählt zu den sogenannten hämorrhagischen Fiebern und geht mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Entzündungen einher. Jedes Jahr stecken sich laut Robert-Koch-Institut bis zu 300.000 Menschen damit an.
Auch das chinesische Coronavirus sorgt natürlich weiter für Aufregung.
Zwar hat die WHO bislang keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, China hat allerdings eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Virus einzudämmen. Inzwischen sind etwa 43 Millionen Menschen in mehr als 10 Städten weitgehend von der Außenwelt abgeschottet, Nah- und Fernverkehr wurden dort eingestellt. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan, in der das Virus erstmals aufgetreten ist, wird derzeit ein Krankenhaus mit 1000 Betten gebaut, das Anfang Februar aufnahmebereit sein soll. Die Infektionsfälle überschattet das chinesische Neujahrsfest, das in der Nacht zum Samstag gefeiert wird. Zu dem zweiwöchigen Fest sind hunderte Millionen Chinesen in ihre Heimatorte gereist, was die Sorge vor einer Ausbreitung des Virus vergrößert hat.
Sternzeit, 24. Januar, das Jahr der Ratte. Heute Abend um 22.42 Uhr ist Neumond. In China graut dann bereits der Neujahrsmorgen. Denn das chinesische Neujahrsfest findet am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende statt. Morgen beginnt in China das Jahr der Ratte. Es ist das 37. Jahr im 79. Zyklus des traditionellen chinesischen Kalenders, der fast 5 Jahrtausende zurückreicht. Jedem Jahr ist eines der 12 Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören neben der Ratte auch Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Dies ist tatsächlich ein reiner Tierkreis. Zum Tierkreis an unserem Himmel gehören mit Zwillingen, Jungfrau, Waage, Schütze und Wassermann auch 5 Figuren, die keine Tiere sind. Allerdings entspricht der Tierkreis an unserem Himmel den Sternbildern, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres wandert. Dagegen haben die 12 Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders keinen direkten Bezug zum Sternenhimmel. Dass es auch in China 12 Figuren im Tierkreis gibt, geht vermutlich auf die knapp 12-jährige Umlaufzeit des hellen Planeten Jupiter zurück. Im alten chinesischen Kalender richtet sich der Jahresanfang nach Sonne und Mond. Viele Jahre sind 12 Monate lang, manche 13. So auch das Jahr, das morgen beginnt. Es dauert bis zum Neumond Mitte Februar 2021. Dank der Rolle von Mond und Sonne geraten Kalender und Jahreszeiten nie aus dem Takt. Neujahr ist immer im Winter. Das Jahr der Ratte beginnt morgen, am 25. Januar.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Sigmar Gabriel wird künftig für die Deutsche Bank arbeiten. Was er davor hat, verraten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.